Paulus. Seid ihr bereit?
Ja.
Halleluja. Ich möchte mit euch jetzt noch eine Botschaft teilen, die mir eigentlich als allererstes vom Herrn aufs Herz gelegt worden ist, am ersten Abend gleich. Und zwar, ich möchte euch helfen, dieses Phänomen Gesetz zu verstehen. Das ist ja ein notorisches Problem. Gilt das Gesetz noch? Wenn ja, wie viele? Wenn ja, welches? Und so weiter. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, auch für unsere Zuschauer im Internet, das Thema des Gesetzes. In Johannes 1,17 lesen wir, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Und da sehen wir schon irgendwie einen Unterschied, zumindest was das Gesetz des Mose anlangt. In Apostelgeschichte 6,14. Ich möchte einfach mit euch den Befund in der Schrift kurz mal anschauen über das Gesetz. Apostelgeschichte 6,14 wird von Stephanus gesagt, denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus der Nazoräer wird diese, können wir ein bisschen leiser machen, ein bisschen leiser vom Ton, danke. Wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Also die Verkündigung von Jesus wurde schon auch irgendwie gesetzeskritisch auch empfunden und auch wie Stephanus präsentierte, das wurde irgendwie gesetzeskritisch wahrgenommen. 1. Timotheus 1,9 ist eine sehr, sehr interessante Stelle. 1. Timotheus 1,9, da steht, erst Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Und die Rede ist hier auch vom Gesetz des Mose. Also hier ist immer die Rede vom Gesetz des Mose, also dieses schriftliche Gesetz, was für die jüdischen Gläubigen bindend und verbindlich war. Vers 9, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, unzüchtige Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Also ein Gerechter braucht dieses Gesetz des Mose nicht, wird hier deutlich gesagt. Kolosser 2,14 ist auch die Rede vom Gesetz des Mose. Wir haben ja Bibelschule, also haben wir ein bisschen mit Bibelstellenbetrachtung zu tun. Kolosser 2, Vers 14. Dass Christus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Schuldschein, da steht eigentlich die Handschrift. Das Gesetz wurde ja mit dem Finger Gottes geschrieben und das Gesetz klagte uns an und war wie ein Schuldschein. Sonst könnte man sich fragen, was für ein Schuldschein meinten der Autor hier, der Paulus hier? Das ist der Schuldschein des Gesetzes. Er hat ihn gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden. Hier ist also ganz klar ein mit Regeln und Satzungen und Vorschriften bestehendes schriftliches Gesetz. Und dieser Schuldschein war gegen uns und er hat ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Man könnte also sagen, dass Jesus das Gesetz des Mose ans Kreuz genagelt hat. Gewaltige Aussage, ja? Gewaltige Aussage, ganz schön radikal. Galater 2,19 geht es radikal weiter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Weißt du, und von welchem Gesetz ist hier auch die Rede? Das Gesetz des Mose. Weißt du, dass du als Gläubiger dem Gesetz des Mose gestorben bist? Jetzt könnte man mal zwischenfragen, warum lehrst du über das Gesetz? Fragen wir es anders, gehen uns als Christen die 10 Gebote noch was an oder nicht mehr? Man hört radikale Meinungen und sagt, die 10 Gebote gehen uns gar nichts mehr an. Anders gefragt, darfst du jetzt lügen, betrügen, Ehe brechen, machen, was du willst? Und wir merken schon, wir sind doch bei einer relevanten Fragestellung. Also wir alle, schreibt Paulus, wie er selbst auch, wir sind durchs Gesetz, und damit meint er sich auch als Juden, als gesetzestreuen Juden, ich bin durchs Gesetz hindurch dem Gesetz gestorben. Wie meint er das? Er kann sagen, Christus hat das Gesetz erfüllt, und indem ich in Christus bin, haben wir alle das Gesetz des Mose, gehalten und erfüllt. Wir sind eingetreten, ihr Lieben, in den Gesetzesgehorsam des mosaischen Gesetzes von Jesus. Und darum sind wir alle durchs Gesetz dem Gesetz des Mose gestorben. Das Gesetz des Mose, wenn man so will, ich sage es mal so deutlich, geht uns nichts mehr an. Aber bevor wir zu schnell schlussfolgern, schauen wir noch ein bisschen weiter. Römer 3, Vers 20. Darum aus Gesetzeswerken, und hier ist das Gesetz des Mose gemeint, wird kein Fleisch, also kein Mensch, vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durchs Gesetz, hier ist wieder das Gesetz des Mose gemeint, kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz überführt uns, klagt uns an. Paulus sagt sogar mal, ich hätte von der Sünde nichts gewusst, außer durch das mosaische Gesetz. Indem es mir sagte, du sollst das nicht tun, merkte ich tue es ja gerade. Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz, getrennt vom Gesetz, ohne Mitwirkung des mosaischen Gesetzes, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also ironischerweise hat das Gesetz, denn die fünf Bücher Mose werden genannt das Gesetz und die Prophetenschriften, haben das vorausgesagt, dass Gottes Gerechtigkeit geoffenbart werden wird. Und es ist ohne Mitwirkung dieses Gesetzes geschehen. Diese Gerechtigkeit Gottes, diese Richtigstellung Gottes des verkehrten Menschen, wie er richtig gestellt wird. Römer 7, Vers 4, das ist dieses Kapitel, wir hatten ja als Hausaufgabe am Sonntag aufbekommen, studiert Römer 5 bis 8, da ist auch Römer 7 dabei, mit dem bösen Ehemann, erinnert ihr euch? Der böse Ehemann, der immer nörgelt, der immer Recht hat, der immer schimpft, der immer anklagt, ein Tyrann von Ehemann, das ist das Gesetz gewesen. Wir konnten es nie recht machen. Wir konnten das Gesetz nie halten, nie völlig einhalten. Und wir hatten keine Chance loszukommen vom Gesetz, außer durch Tod. Und jetzt, wo wir gestorben sind, sind wir befreit von diesem alten Ehemann namens Gesetz des Mose. Und wir haben einen neuen Ehemann, nämlich Jesus Christus. Und was passiert, wenn du wieder gesetzlich wirst? Du begehst was? Du begehst Ehebruch. Ein gesetzlicher Christ begeht Ehebruch. Ein gesetzlicher Christ ist ein Ehebrecher. Gesetzlichkeit ist in Gottes Augen Ehebruch. Bigamie. Es ist etwas Schreckliches in Gottes Augen, Gesetzlichkeit. Wir denken manchmal, wenn ich ein bisschen zu fromm bin, wenn ich ein bisschen zu streng bin, wenn ich mich ein bisschen zu sehr peitsche und geißle, nach dem Motto, die Pharisäer, die haben den Zaun ums Gesetz gemacht, so zur Sicherheit, bevor ich einen Fehler mache, bin ich lieber eine Spur zu streng, zu strikt, zu unbarmherzig mit mir selber. Ich kastei mich lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, denn dann bin ich mit Sicherheit auf der richtigen Seite. Und das Wort Gottes sagt uns Irrtum. Du fällst aus der Gnade. Du mengst in diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes ein Quäntchen Gesetz hinein. Und es braucht nicht viel Gesetz. Und wisst ihr, es geht nicht darum, dass die nicht Christus wollten. Die judaisierenden Brüder in Galaterbrief, die liebten alle Jesus. Die wollten ehrbar leben, die wollten Jesus mit Eifer nachfolgen, aber sie wollten noch ein bisschen Beschneidung, ein bisschen was vom Gesetz dazu. Wisst ihr, was das heute ist? Ja, du kannst Jesus nachfolgen, kannst neue Schöpfung sein, aber wenn du noch rauchst, können wir dich nicht taufen. Das ist Gesetz. Zwar nicht Gesetz des Mose, aber so eine ähnliche Dynamik. Wenn du noch rauchst, kannst du keine neue Schöpfung sein. Ich sage nicht, dass Rauchen cool ist und dass Rauchen toll ist und dass du rauchen sollst, aber das Rauchen disqualifiziert dich nichts von deinem Stand in Christus. Als Beispiel jetzt gesagt. Wer sagt, du musst mit dem Rauchen aufhören, sonst kannst du kein wahrer Christ sein, macht das Rauchen zu einem Gesetz. Er sagt Christus und Nichtraucher sein. Zum Beispiel. Oder was anderes. Könnt ihr andere Beispiele nehmen? Ihr merkt, was ich meine. Wer nur ein Quäntchen vom Gesetz noch dazu fügt, verwirft Christus. Und weil Paulus so sensibel war, sagte er, wir dürfen hier keine Zugeständnisse machen. Nicht den geringsten Kompromiss. Ein bisschen Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Ein bisschen Gesetzlichkeit, ein bisschen Religiosität wird die ganze Gnade verunreinigen und zerstören. Die Gnade muss pur bleiben. Die Lehre der neuen Schöpfung muss pur und rein und unvermischt und unverpanscht bleiben, sonst wird sie jeglicher Kraft beraubt. Das ist so wichtig. Wenn du etwas Altes und das meiste neu belässt, aber etwas Altes hinzumengst, wo landest du? Beim Alten. Ein Quäntchen vom Alten, sonst alles neu. Und wo landest du? Beim Alten. Die neue Schöpfung verträgt sich nur 100% ausschließlich rein und unverfälscht mit dem Neuen. Es gibt keinen neuen Wein in alte Schläuche. Es gibt keinen neuen Flicken auf ein altes Kleid. Es geht nicht. Es schließt sich gegenseitig aus. Und für Paulus ging es um Christus, um das Ganze. Wir müssen hier so aufpassen, wir dürfen hier nicht aus Menschengefälligkeit oder aus Angst oder aus irgendwie, um nicht Anstoß zu erregen, keinen Kompromiss machen. Wir müssen sagen, Christus allein, nicht Christus um das Gesetz. Römer 7 ist also die Rede von dem Gesetz und dass im Gesetz gestorben sind. Galater 5, 18. Das sind also alles Paulus-Stellen. Da sagt er, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Wir sind nicht unter Gesetz. Sonst würden wir nicht durch den Geist geleitet werden. Die Wunder werden nicht durchs Gesetz gewirkt, sondern durch Glauben. Die Gnade wirkt nicht durch das Gesetz, sondern durch Glauben allein. Es wird noch gewaltiger. Römer 6, Vers 14 kann ich auswendig. Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter Gesetz seid, sondern unter Gnade. Was heißt es im Umkehrschluss? Sobald du unter Gesetz dich wieder begibst, wird eins passieren, die Sünde wird dich wieder übermannen. Ich sag euch eins, das Gesetz duldet keinen kleinen Finger. Gibst du dem Gesetz auch nur den klitzekleinsten Finger, machst du das kleinste Zugeständnis, nimm das die ganze Hand. Und du fällst aus der Gnade, Sünde wird dich niedermachen. Du hast nur Herrschaft über Sünde, wenn du unter Gnade bist, aber nicht unter Gesetz. Beides geht nicht. Es geht einfach nicht. Galater 3, 23. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Erzieher auf Christus hin geworden. Und hier ist immer noch die Rede vom Gesetz des Mose. Ständig reden wir vom Gesetz des Mose, unser Zuchtmeister auf Christus hin. Da könnte man also gleich fragen, radikal gefragt, wurde das Gesetz des Mose von Gott gegeben, um gehalten zu werden oder um gebrochen zu werden? Ich sage euch was Radikales. Gott gab das Gesetz nicht, damit es gehalten wird, sondern damit es gebrochen wird. Wow. Was sagst du da? Die Offenbarungserkenntnis der neuen Schöpfung. Gott gab das Mose-Gesetz nicht, damit es gehalten wird. Zumindest nicht von den Menschen. Denn er wusste, keiner kann es halten. Er gab es, damit es Christus halten wird. Aber er hat alle unter den Ungehorsam eingeschlossen. Keiner konnte es halten. Von Christus sollte es gehalten werden. Das muss man richtig verstehen. Und er hat es auch gehalten. Aber jeder außer Christus hat es gebrochen und es konnte nicht anders sein. Jeder Mensch außer Christus, dem wurde das Gesetz gegeben, damit es gebrochen wird. Und damit der Gesetzesbruch uns zu Christus treibt, uns zeigt, wie die Sündennatur mächtig ist und dass wir es alle nicht schaffen, dass wir alle einen anderen Weg brauchen, nicht aus eigener Kraft. Folgt mir noch, wenn euch das radikal vorkommt. wir werden noch auf eine gute Linie kommen. Ich verspreche es euch. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christus ist das Ende des Mosegesetzes. Christus hat es beendet in sich. Er hat es erfüllt. Und weil er es erfüllt hatte, hat er auch die Autorität, es zu beenden. Er hat es beendet, damit es jedem Glaubenden, nicht dem Gesetzeshaltenden, zur Gerechtigkeit. Denn es heißt, was sagt die Gerechtigkeit? Wir lesen später, das Gesetz sagt, tu es, so wirst du leben. Was aber spricht die Gerechtigkeit? Der aus Glauben, der wird leben. Darum muss das Tun des Gesetzes ans Ende gebracht werden, vollkommener, cleaner Cut und Schnitt, damit wir aus Glauben ins Leben eintreten können. Römer 13, 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Weil bald eigentlich kommt die Frage auf, du redest ja der Beliebigkeit das Wort. Und wir sind schnell bei den beiden Stellen, die man Paulus vorgehalten hat. Römer 6, 1, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme. Und später, Vers 15, was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Bevor wir weiterlesen, müssen wir diesen Vorwurf mal auf uns wirken lassen. Wisst ihr, als Luther lehrte in der Reformationszeit, nicht aus Werken gerecht, sondern aus Glauben und Gnade allein, gab es lutherische Prediger, die von den Kanzeln geflucht und gespuckt haben, um zu demonstrieren, dass sie aus Gnade und Glauben gerecht sind und dass sie sogar sündigen können, ohne dass das ihre Gerechtigkeit aufhalten kann. Und prinzipiell stimmt das. Aber haben sie eigentlich verstanden, worum es geht? Paulus sagt, Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter Gesetz seid, sondern unter Gnade. Ist die Gnade, und das ist der springende Punkt, sie wirkt scheinbar willkürlicher, beliebiger, Gott macht's billiger, aber Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als ihr schriftgelehrten Pharisäer, werde er mitnichten ins Himmelreich kommen. Das heißt, Jesus hat eigentlich die Tür, die Schlatte nicht niedriger gelegt als die Pharisäer. Er hat sie höher gelegt. Er hat gesagt, es ist völlig unmöglich, für jeden Menschen, völlig unmöglich. Bei den Pharisäern war es schwer, gerecht zu werden. Bei Christus wurde es auf einmal unmöglich. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Er wollte, dass wir kapitulieren und einsehen, es ist nicht schwer. Ihr Lieben, ist das Christenleben schwierig oder ist es leicht? Ich sage euch eins, es ist unmöglich und nicht bloß schwierig. Jemand sagte einmal zu John Wimber, es sieht so mühelos aus, wie du die Kranken heilst. Sag mal, wie bereitest du dich vor auf die Krankenheilung? Und er sagte ganz einfach, ich trinke mein Diet Coke zu Ende, schalte die Fernbedienung aus und heile die Kranken. Dann sagen sie zu ihm, das sieht so mühelos aus bei dir, so leicht. Sag mal, ist es leicht, die Kranken zu hören? Er sagte, es ist nicht leicht und es ist nicht schwer. Es ist unmöglich, die Kranken zu heilen. Wenn es doch unmöglich ist, wie soll ich mich anstrengend reinschauen oder kasteien, damit wird's nicht möglicher. Aber ich kenne einen, der es kann und dem vertraue ich. Merkt ihr was? Wir vertrauen nicht mehr auf Fleisch. Der Christ, der ständig irgendwie einen auf verkrampft macht, vertraut doch sich selbst. Die Mühelosigkeit kommt mit der Anerkenntnis, dass es für Menschen unmöglich ist. Das Gesetz, die Erfüllung, die Gerechtigkeit, für die Pharisäer war es schwierig, für uns ist es schlechthin unmöglich. Aber wir kennen einen, der es möglich machte und dem vertrauen wir und an dem haben wir teil. Und schwuppdiwupp sind wir wieder im Spiel. Das ist Glaube. Was ist das Gesetz des Mose? Erstmal möchte ich euch sagen, dass Gott nicht gesetzlos ist. 1. Johannes, oder erstmals Römer 6, 19, da heißt es, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wir eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt. So stellt jetzt eure Glieder der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Also er sagt eigentlich das Gleiche wie Bob Dylan in seinem Lied, dass jeder einem anderen zu dienen hat. Es kann der Teufel sein oder der Herr, jeder muss einem anderen dienen. Du bist also immer ein Sklave. Entweder du bist an Gott gebunden und bist ein Sklave Gottes, oder du bist an die Sünde gebunden und ein Sklave der Sünde. Aber irgendjemand musst du dienen. Nun, Sklave hört sich schrecklich an, aber auch Paulus nannte sich Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, in welchem Sinne das meint? Er meint das in dem Sinne des Sklaven, von dem im 2. Mose 21 die Rede ist, der, als er freigelassen wurde von seinem guten Herrn, sich hat piercen lassen und gesagt hat, mein Herr ist so gut zu mir, dass es besser ist, bei ihm zu sein, als mein eigenes Leben zu leben. Wisst ihr, dieses Bild trifft auf uns zu. Wir sind der Herrschaft gegangen. Wir haben einen so wunderbaren Herrn kennengelernt, der uns gekauft hat vom Sklavenmarkt eines bösen Sklaventreibers der Sünde, wurden wir von Christus durch sein Blut gekauft, von einem guten Herrn. Und dieser wunderbare, gute Herr, in diesem Bild jetzt, wollen wir nicht das religiöse Knechtschaft mit dem Sohnschaft jetzt gegen das Ausspielen, das Evangelium ist facettenreich und es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt den Sohnschaftsgedanken reinbringen. Das ist ein anderer Aspekt. Aber wisst ihr, den Aspekt, den wir hier betrachten, ist, wir sind unter Herrschaft gegangen. Und ein Diener, ein Sklave hat einen Herrn, aber wir dienen ihm freiwillig. Wir müssen ihm nicht mehr dienen. Wir sind jederzeit frei zu gehen, aber dieser Herr ist so gut, dass wir sagen, bitte lass mich bei dir bleiben. Ich schmecke Liebe bei dir, ich schmecke Güte bei dir, ich schmecke Leben bei dir, ich möchte bei dir bleiben. Und so in dem Sinn verstand sich Paulus als Sklave Jesu Christi, als Freigelassener, freiwillig hat er es erwählt, bei diesem Herrn zu bleiben. Kenyon gebraucht den Ausdruck der Liebessklave. Und er meint das nicht irgendwie mit Domina und Blödsinn, er meint Liebessklave natürlich in dem Sinne, der aus Liebe dem Herrn so schön dient, weil es nichts Kostbares gibt. Aber nicht aus Muss oder Zwang oder Pflichterfüllung, sondern, oh Herr, du hast mir alles gegeben und ich liebe es, dir zu dienen. Wir dienen aus Liebe, nicht weil wir müssen. Es ist ein Bedürfnis. Es ist ein Vorrecht, dass wir diesem guten Herrn bleiben dürfen. Viel besser unser Leben. Es gibt diesen Spruch im Alten Testament, ich werde lieber eine Tür stehen in deinem Hause, als in mein Leben die eigene Hand zu nehmen. Wir sind geborgen, wenn wir bei ihm eine Aufgabe haben. Wir haben einen Sinn bekommen. Wir dürfen dem Herrn der Herren dienen. Wir sind sogar Könige unter dem großen König. Und in dem Sinne ist es immer eine Frage, es gibt keine Neutralität. Es ist ein Verdrängungsprinzip, Römer 6. Entweder ist die Wanne ganz voll Wasser oder Obelix springt rein, dann ist das Wasser woanders. Ihr kennt diese Geschichte von Asterix, wie er in diese Swimmingpool geht in Rom und dann ist danach das Swimmingpool leer. Oh, wo ist das ganze Wasser? Verdrängungsprinzip. Wenn die Wanne voll ist, muss nicht mal Obelix rein. Du kannst dich in die Wanne legen und das Wasser ist verdrängt worden. Entweder bist du voll von Christus und du bist und die Sünde ist verdrängt, oder du bist voll von der Sünde und Christus ist verdrängt. Und ich rede jetzt von deinem Lebensvollzug als Gläubiger. Du kannst als neue Schöpfung so weltlich leben, so weltlich erfüllt sein, dass es schwer fällt zu beten. Obwohl dein Geist lebendig ist, er ist so zugemüllt von der Weltlichkeit, habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Es ist mühsam, Bibel zu lesen. Es ist schwer zu beten. Aber habt ihr ein, und es ist leicht zu sündigen. Es ist leicht zu sündigen dann. Aber habt ihr gemerkt, wenn ihr so voll Christus seid, nach dieser Woche jetzt, es ist schwer, den Fernseher anzumachen. Es ist schwer zu sündigen. Es ist schwer, weltlich zu sein, weil der Verdrängungseffekt im Guten eingetreten ist. Du bist von Christus so voll, dass die Welt verdrängt wurde. Bleib dabei. Es ist immer ein Kräfteverhältnis in deinem, nicht in der geistlichen Position, wie wir es gesehen haben, oben, sondern unten, in deinem täglichen Lebensstil. Bist du voll von Christus? Bist du an Christus gebunden? Bist du die Sünde los? Jetzt vom Zug her auf dein Leben. von der Versuchungskraft. Bist du an die Sünde gebunden? Bist du gottlos? So zumindest hast du einen Schein. Du bist ja nicht wirklich los, aber Paulus sagt, darum gib deinen Körper Gott zur Verfügung, dann bist du frei. Und so was die Freiheit bedeutet, kommen wir auch noch gleich. Aber wir haben schon gemerkt, Gott ist nicht gesetzlos. Es heißt sogar in Römer 7, 22, mein innerer Mensch hat Lust am Gesetz Gottes. Jetzt könnte man schnell das verwechseln und denken, er hat Lust am Mosegesetz, aber das steht hier nicht. Unser innerer Mensch hat nicht Lust am Mosegesetz, er hat Lust am Gesetz Gottes. Könnte es sein, dass es noch ein anderes Gesetz gibt, das Gesetz Gottes heißt? Und wie verhalten sich dann diese beiden Gesetze? 1. Johannes 3, Vers 4, eine wichtige Stelle, da steht nämlich, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Gott hasst Sünde, Gott hasst und verabscheut Gesetzlosigkeit. Wisst ihr, wir haben gehört, was sehr interessant ist. Selbst der Teufel kann nicht völlig gesetzlos leben. Der Teufel bedient sich der Anarchie um des Staatsstreichs willen, aber nur um eine neue Staatsordnung einzuführen. Selbst der Teufel hat eine gesetzliche, hierarchische Ordnung, der er seine Designtreue einschwört drauf. Satanisten, Freimaurer und so weiter werden zu klaren Ordnungen verpflichtet, zu Gehorsam, sonst werden ihnen Gliedmaßen abgeschnitten oder sonst was. Da geht nichts mit Beliebigkeit, laissez-faire und anything goes. Das ist bloß sein Bluff, um die Leute von Gott wegzuziehen. Aber sobald du dem Teufel gehörst, gilt Gesetz, Gesetz pur. Und das ist kein gutes Gesetz. Wisst ihr, es gibt überhaupt keine totale Gesetzlosigkeit. Genauso wenig, wie es totale Freiheit gibt. Gott hasst Gesetzlosigkeit, denn die Gesetzlosigkeit zerstört die Ordnung, zerstört das Wort, zerstört die Wahrheit, zerstört die Setzungen Gottes. Darum hasst und verabscheut Gott Gesetzlosigkeit und wir sollten es auch. Aber wir haben doch gehört, dass er das Ende des Gesetzes ist. Warten wir kurz. Er ist das Ende des Mosegesetzes, aber mitnichten das Ende des göttlichen Gesetzes. Das göttliche Gesetz ist ewig. Wisst ihr, selbst jede Gesellschaft, jede zivilisierte Gesellschaft hat in ihren Wurzeln, in ihrer Staatsverankerung ein Phänomen, das sich Naturrecht nennt. Jede Gesellschaft, jede zivilisierte Gesellschaft erkennt, dass Lüge nicht in Ordnung ist, dass Verträge eingehalten werden müssen, dass jede Gesellschaft von erkennt das an. Du wirst es nicht finden, dass natürlich der Teufel sagt in einer gewissen Weise, Lüge bricht die Ordnung und so weiter. Aber schwuppdiwupp verpflichtet er dich wieder auf Treue und Loyalität in seinem System. Du kommst beim Teufel nicht mit Gesetzesbruch in seiner Ordnung durch. Es gibt in der Tat so etwas wie Naturrecht, eherne Gesetze, und das spürt jeder Mensch auch, Saat und Ernte, Karma, nenn es wie du willst, Tun-Ergehen-Zusammenhang, wie man in den Wald hineinruft, so halt es zurück. Kein Mensch kommt ungeschoren davon. Irgendwo, was wir, die Suppe, die wir uns eingebrockt haben, müssen wir auslöffeln. Das heißt, jeder vernünftige Mensch, der die Naturgesetze studiert, merkt, es gibt ein moralisches Gesetz, eine moralische Stabilität und Ordnung im Universum und keiner, ob an Gott glaubt oder nicht, kommt ungeschoren davon. Und wisst ihr, noch niemand, auch der Gesetzesbrecher, hat jemals eines von Gottes Gesetzen brechen können. Gottes Gesetze kann man nicht brechen. Du wirst immer die Konsequenzen des Gesetzes ernten. Wenn du lügst und betrügst, wirst du die Ernte des Luges und Betruges kennenlernen. Wenn du Liebe säst, wirst du die Saat der Liebe aufgehen haben. Aber kein Gesetzesbrecher hat jemals es geschafft, ein Gesetz Gottes von diesem kosmischen Ordnungsgesetz, von diesem göttlichen Gesetz, von dieser Ordnung, das Ehrlichkeit länger wert als Lug und Trug zum Beispiel. Dass Treue, Loyalität belohnt wird. Keiner hat diese Gesetzmäßigkeiten je ausgehebelt. Also allein, wenn wir das Leben studieren, wenn wir Biografien studieren, wenn wir den Aufstieg und Fall von Gesellschaften studieren, ist es ein empirisches Beispiel dafür, dass es eine Ordnung gibt in dieser Welt. Eine Gesetzmäßigkeit in dieser Welt. Wie es eine Schwerkraft gibt und du kannst postmodern dich geben, wie du willst. Du kannst sagen, deine Wahrheit, meine Wahrheit, ist doch mir egal, jeder hat seine Wahrheit. Moral ist eine soziale, gesellschaftliche Erfindung. Wir entwerfen uns mal neu. Wir sagen, ab heute gilt die Familie nicht mehr oder dies oder das. Niemand. Da muss nicht mal protestiert werden. Diese Gesetze sind so mächtig, dass niemand sich dagegen, kein Verbrecher. Jeder wird irgendwann für seine Taten, wenn er böse ist, büßen. Entweder wird selber krank, oder seine Kinder werden krank, oder einer bringt sich um, oder ein anderer endet als Alkoholiker oder sonst was. Ich sage jetzt immer, alles so läuft, aber die Flüche, die Sünde, wenn Christus nicht eingreift, wird ihren Lohn fordern. Oder du hast ein schlechtes Gewissen und wirst zermartert und gequält. Glaub doch nicht, dass dieses Gesetz gilt, was der andere nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Dieses Gesetz, dem kannst du nichts vormachen. Das sieht alles, weiß alles, da kommt niemand davon hervor. Seid ihr nicht froh, dass wir Gnade haben? Dieses Naturrecht, dieses Gesetz des Universums ist eine Ordnung, mit der sich Gott als Garant Abraham appelliert, Genesis 18 an ihn und sagt, soll der Garant, der moralische Garant des Universums nicht Recht üben? Wie kannst du, wenn es gerecht in der Stadt gibt, diese Stadt verdammen? Und er weiß genau damit, kann er Gott treffen. Gott kommt nicht vom Haken, wenn Abraham sagt, ich plädiere für eine Verletzung der Aufsichtspflicht, Gott. Eltern haften für ihre Kinder, Gott, du haftest für deine moralische Ordnung. Und es stimmt. Da sind sie beide sich einig. Gott hat sich an diese Ordnung gebunden und er musste darum auch in dieser Ordnung eine Erlösung schaffen. Darum musste Jesus, konnte nicht sagen, schwamm drüber und ich erlasse mal die Sünden, weil ich Gott bin und allmächtig bin. Nein, er musste sich unter diese Gesetzlosigkeit und diesen Zorn und diese ganze Maschinerie des Bösen hineingeben, um dem Gesetz Genüge zu tun, um diesen nach Vergeltung schreienden Ruf. Wisst ihr, es gibt in diesem Universum einen Energieerhaltungssatz. Energie kann nicht verloren gehen. Es gibt ein moralisches Gleichgewicht. Und wenn die Ebene schief ist, muss die Ebene wieder gerade kommen, ins Lot kommen. Sonst endet es mit einer Katastrophe. Es muss so sein. Und das Gesetz Gottes ist ein direktes Abbild seiner Integrität. Gott ist wahrhaftig. Wäre er nicht wahrhaftig, wäre er nicht mehr glaubwürdig als Gott. Gott verbürgt sich für die Einhaltung dieser Ordnung. Und so spiegelt auch dieses Naturrecht, was wir intuitiv empfinden, Wahrheit, Ehrlichkeit, Treue, diese Tugenden sind keine menschlichen Erfindungen. Es sind ewige, unverrückbare Setzungen. Und das mosaische Gesetz ist nur ein Niederschlag in Israels Kultur von diesen universalen Setzungen. Gott hat aber in diesem Charakter noch Facetten, die er uns geoffenbart hat. Und da spricht er vom Gesetz der Liebe, vom Gesetz Christi. Einer trage es anderen lassen, so werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Das Gesetz der Nächstenliebe. Wir merken also, es gibt noch diese andere Seite. Es gibt nicht nur dieses Naturrecht, dieses kosmische Gesetz. Es gibt nicht nur dieses mosaische Gesetz in Satzungen, was ans Kreuz genagelt hat. Aber wie ist dieses Naturrecht besteht weiterhin? Wir sind durch Christus zwar in Gnade versetzt, aber in diesem Leben, wenn wir lügen und betrügen und unrechtmäßig leben, werden wir auch als Christen die Konsequenzen haben. Manchmal denken wir Christen, wir hätten einen Freibrief, wir könnten machen, was wir wollen. Nein, die Gnade hat uns nicht nur befreit von der Verdammnis und der Schuld und der Macht des Bösen. Es gibt nicht bloß Freiheit von, es gibt auch Freiheit zu. Wisst ihr, diese Definition, die uns der Satan anbietet, was Freiheit ist, ist oft, tu, was du willst. Das Motto der Satanisten am Buchdeckel der unendlichen Geschichte. Tu, was du willst. Wisst ihr, dass es größte Gebundenheit ist? Wer weiß schon, was er will? Tu, was du willst, das ist nicht Freiheit. Abgesehen davon, wenn du tust, was du willst, wirst du deinen Begierden in die Hände spielen, den Versuchungen der Sünde dienen. Du wirst der größte Sklave, der größte Gebundene werden unter dem Schein der Freiheit. Was ist Freiheit in Gottes Definition? Freiheit ist, die Liebe zu erkennen, den Willen Gottes zu erkennen, meine Berufung in meinem Leben zu erkennen und die Macht zu bekommen, darin zu leben. Das ist Freiheit. Freiheit ist, in den guten Setzungen Gottes mich zu bewegen. Mich zu bewegen, wo ich sicher bin. Mich zu bewegen, wo ich geborgen bin. Mich zu bewegen. Ein anderes Beispiel, was Freiheit ist. Fußballspiel. Der kleine Maxi geht mit dem Papa an den Fußballplatz, hat ein paar Freunde eingeladen. Und er sagt so, Papa, du bist Schiedsrichter. Und der Papa denkt sich einen Witz aus. Er sagt, ab heute gelten die Fußballregeln, alles erlaubt. Schlagen, spucken, Tor ist irgendwo, es gibt kein Aus. Glaubst du, Maxi wird mit seinen Freunden Spaß am Fußball haben, in dieser Beliebigkeit und Regellosigkeit? Er wird entweder verzweifeln, verrückt werden, Tobsuchtsanfall bekommen oder also Nervenzusammenbruch. Wisst ihr, schon ein kleines Kind ahnt, du musst als Schiedsrichter pfeifen, wenn der Ball raus ist. Du musst das Tor geben, du darfst das Foul nicht durchgehen lassen. Kinder haben als kleinst an schon das intuitive Empfinden, Freiheit, damit ein Fußballspiel Spaß macht, braucht Regeln. Ist es Freiheit im Straßenverkehr, wenn auf einmal Rot und Grün nicht mehr gilt? Wenn der Winterdienst heute mal ausrücken muss, weil er keine Lust und Laune hat, ist das Freiheit, ihr Lieben? Das ist Chaos, Anarchie, Zersetzung, Zerstörung. Ihr Lieben, Freiheit ist, in den gesunden, sicheren Ordnungen, Setzungen und Liebesregeln Gottes geborgen zu sein und darin zu leben. Das ist Freiheit. Und nicht tun und lassen, was du willst. Wisst ihr, es gibt keine Neutralität. Entweder bist du im Geist bei Gott oder du bist im Fleisch beim Teufel. Entweder bist du, Römer 6, gebunden, entweder bist du gottlos an die Sünde gebunden oder du bist die Sünde los und an Gott gebunden. Aber es gibt keine Grauzone. Es gibt keine Neutralität. Sorry für die österreichischen oder Schweizer Zuschauer. Keine Neutralität. Euer Wort sein Ja, euer Nein ein Nein. Kein Jein, kein Schauen wir mal, kein Warten wir es mal ab. Keine Neutralität. Es gibt nur ganz klar hüben oder drüben, drinnen oder draußen. Satan oder Christus. Es gibt keine absolute Freiheit. Völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff. Nein. Es gibt keine völlige, absolute Loslösung. Es gibt keinen herrschaftsfreien Raum. Entweder bist du unter Christi Herrschaft und die Frucht davon, heißt in Römer 6, ist Friede und Freude. Entweder denkst du geistlich und es ist lebensspendend oder du denkst todbringend, Gebundenheit bringend. Nein, nein, die Freiheit vom mosaischen Gesetz bedeutet keine Gesetzlosigkeit. Die Freiheit vom mosaischen Gesetz bedeutet nicht, dass wir gehässiger, liebloser, sündiger vom Leder ziehen. Ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Glaubt ihr, wenn jemand unter Gnade ist, dass er betrügen kann? Wisst ihr, was der Unterschied ist? Im Gesetz musstest du den Zehnten zahlen. Unter Gnade willst du ihn zahlen. Unter Gnade zahlst du nicht bloß den Zehnten, sondern du zahlst den 20. Spaß. Du zahlst den 5., den 4., den 3., die Hälfte, weil du die Gebernatur, das Geberbedürfnis der Liebe in dir fließen hast. Du musst nicht mehr beten, du darfst. Ihr kennt ja diesen Slogan, du darfst. Du lebst wie Gott in Deutschland, wie Gott in Österreich. Du lebst aus diesem neuen Gesetz der Liebe. Du lebst aus Gnade. Glaubst du, aus Gnade wirst du lügen, betrügen, begehren, neiden, geiern, habgierig sein? Gnade ist das Wesen Christi. Du wirst unter Gnade, du hast es, die Gnade nicht verstanden, wenn du denkst, jetzt kann ich vom Leder ziehen. Ja, du könntest es, denn du wärst auch dann, wenn du drauf lossündigst, nicht mehr verdammt. Aber hättest du es verstanden? Hättest du es verstanden, die Gnade wurde doch nicht gegeben, dass du jetzt erst recht ein auf übel machst. Sie wurde doch gegeben, um dir ein friedvolles, herrliches, ein Leben der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes zu ermöglichen. Dazu wurde es gegeben. Wie ist ja der Versuch eines Christen, aus eigener Kraft das Gesetz zu erfüllen, mündet ja immer in der Fleischlichkeit, aus eigenen Anstrengungen. Und dass ich mir stolz auf die eigene Schulter klopfe. So wird die Rechtsforderung des Gesetzes nicht erfüllt, sondern sie wird wie erfüllt, indem wir im Geist wandeln. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Was sind dann die 10 Gebote für uns noch interessant? Ja, insofern sie den ewigen, unveränderlichen Willen Gottes widerspiegeln, sind sie nach wie vor für uns interessant. Nicht mehr als Heilsweg. Nicht mehr als, oh du schlimmer Finger, du hast das Gesetz nicht eingehalten. Aber wenn wir die 10 Gebote lesen, mit einem offenen, liebenden Herzen, merken wir die Integrität, die Ordnung des Vaters. Unser innerer Mensch hat nicht Lust zu den mosaischen Buchstaben, aber er schaut durch diesen Buchstaben hindurch zum Herzen des Vaters. Und an diesen Ordnungen hat er seine Lust. Und du kannst das ganzen 5 Bücher Mose studieren und großen Gewinn davon haben. Und die Staatsordnung, die ja auch auf die Heilige Schrift in vielen gegründet ist, die soll den Übeltäter Römer 13 bestrafen. Sie trägt das Schwert zurecht. Die Polizei soll Recht und Ordnung herbeiführen. Das ist gut so. Ohne diese Gesetze hätten wir ein Irrenhaus, ein Tollhaus, wie Anarchie, ja? Wären wir eine Bananenrepublik oder sonst was. Und manche, die sich aufregen, dass manches korrupt ist, die sollen in andere Länder schauen. Wir dürfen auch so dankbar sein, dass so weitgehend wir Rechtsstaatlichkeit haben. Das möchte ich wirklich mal sagen. Wir können Gott danken, dass wir hier in Mitteleuropa wirklich das haben hier. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich will da nichts schöner reden, als es ist. Aber wir dürfen dankbar sein. Die Korruption in anderen Ländern ist viel gravierender und viel schrecklicher. Und wie das Gesetz da gebeugt wird. Wir dürfen dankbar sein dafür. Was machen jetzt wir Christen mit dem mosaischen Gesetz? Geht es uns nichts mehr an? Ja und nein. Es geht uns nichts mehr an als Heilsweg, als Satzung, als Verdammung. Aber wir studieren es mit den Augen der neuen Schöpfung. Wir studieren es unter dem Blickwinkel der Gnade und bekommen ein Gespür für die Ordnung, die Heiligkeit der Ehe, für die Ordnungen Gottes. Freiheit ist nicht Beliebigkeit, nicht laissez-faire, nicht tun, was ich will. Freiheit ist ein Ja finden zu Gottes Wesen, Gottes Setzungen, Gottes guten Ordnungen. Und so wenden wir uns als neue Schöpfung ganz neu dem zu. Und wir lesen, dass in Hesekiel 36 Gott sagt, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen wandelt, dass ihr meine Rechtsbestimmungen haltet. Gott ist nach wie vor genauso daran interessiert, dass wir rechtschaffen leben, dass wir nicht beliebig leben, nicht betrügen und machen, was wir wollen und lügen und untreu leben. Wisst ihr, Gott hat sich ja nicht geändert in seinem Charakter. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit gerecht, wahrhaftig, treu und gut und ehrbar. Und dieser Charakter lebt ja in dir. Nur sein Heilsmodus hat sich verändert, indem er zuerst das Gesetz handelt an Israel, um es auf Christus vorzubereiten. Und jetzt arbeitet er an uns über die Gnade. Sein Heilsweg, wie er mit uns verfährt, wie er mit dem Bundesvolk verfährt, hat sich geändert. Aber doch nicht sein Charakter hat sich doch nicht verändert. Sein Wille hat sich nicht verändert. Und darum wird er nach wie vor durch die neue Schöpfung uns nicht ehrloser leben lassen, uns nicht charakterloser drauf lossündigen lassen, lügen, betrügen, habgierig, selbstsüchtig. Wisst ihr, was das Zeugnis ist von unseren Nachbarn? Jeder Mensch hat in seinem Gewissen noch einen Restbestand an intuitiver Kraft. Oft wissen Ungläubige genau, ein Christ darf das nicht. Du darfst es ja nicht. Die wissen oft intuitiv noch, haben sie einen Römer 1, obwohl, was sie von Gott wissen können, ist ihnen offenbart. Die haben nie in der Bibel gelesen. Aber sie wissen, dass Lügen, Betrügen, hochmütig, arrogant sein, dass das nicht göttlich ist. Und es steht uns Christen schlecht an. Und es gab Christen, die haben es in den falschen Hals gekriegt. Es steht uns schlecht an, arrogant und selbstgerecht und selbstbezogen aufzutreten, unseren ungläubigen Nachbarn. Und ich kann ja sündigen, ich bin unter Gnade. Ich kann ja mir eine neue Frau schnappen. Ich kann ja machen, was ich will. Und ich kann ja, was weiß ich was, ich bin ja nichts mehr gebunden. Ich bin ja frei. Und sogar dein Nachbar weiß und riecht 100 Meter gegen den Wind, dass du total gebunden bist. So lockst du keinen Hund hinterm Ofen hervor, so wirst du nicht Christus mit deinem Leben verherrlichen. Nein, was ist unser Auftrag vielmehr? Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Und es sind ja nicht gute Werke, es sind ja aus Gott gewirkte Werke, keine humanistischen Werke mehr, sondern sie sind ja aus Gott gewirkt, aus dieser Gnade gewirkt, aus der Freude gewirkt, aus der Freiheit gewirkt. Wisst ihr, so oft sind Christen schlechte Arbeitnehmer. Viele christliche Chefs sagen sich, nehmen wir ja keinen Christen. Die sind aufsässig, die sind frech, anmaßend, arrogant. Jeder Heide ist oft treuer und verbindlicher und arbeitsamer. Die Christen bleiben keine Sekunde nach der Stechuhr. Sie sind eigentlich faul und anmaßend, weil sie meinen, sie wären. Wisst ihr was? Die Zeugen Jehovas haben guten Ruf, sind gute, treue Arbeitnehmer. Auf ihr Wort kann man bauen. Lass das nicht so auf uns sitzen. Wir wollen als Christen, auch wenn wir einen christlichen Chef haben, besonders liebevoll, besonders ehrbar auftreten, damit die Menschen durch unseren Wandel gewonnen werden. Nicht aus Religiosität, sondern weil wir diesen Schatz haben, dieses Licht leuchten lassen. Wir leben, ihr Lieben, nicht gesetzlos. Wir leben nach diesem göttlichen Gesetz der Gnade, der Liebe. Wir dürfen die 10 Gebote studieren. Sie werden erfüllt, nicht aus Zwang, nicht aus Muss, sondern weil es unsere Lust ist. Wer aus der Liebe lebt, wird nicht betrügen, wird nicht begehren seines Nächsten Hab und Gut. Er wird seinen Nächsten segnen, ihm alles Gute gönnen. Er wird ein Mensch sein, aus dem wirklich Gottes Güte strahlt. Ihr Lieben, irgendwo haben wir diese Gesetze verwechselt und haben irgendwie gedacht, wir kämen davon los. Wir müssen sehr, sehr unterscheiden. Das Mose-Gesetz ist zum Ende gebracht für uns. Und da vermischen wir gar nichts mehr. Aber wir leben nicht gesetzlos. Wir leben nicht unfrei und gebunden. Sondern unsere Freiheit ist ein Ja zu Gottes Setzungen und zu Gottes Ordnungen. Ich wollte euch das noch mitgeben, dass da Klarheit reinkommt und dass wir kommen immer unter Verdammung durchs Gesetz. Aber das Gesetz, auch das mosaische Gesetz, wenn wir lesen, lädt uns ein, Ja zu sagen zu Gottes Wesen und Gottes Ordnungen. In Liebe und Freiheit. Und ich danke dir, Vater, dass du es bewirkst in uns. Wir lieben dich. Amen. 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 Amen.